Jetzt soll die Sache starten, dass alte Knaben aus Verl, alte Leute aus der Vergangenheit erzählen. Beim ersten Nachfragen haben fast alle gesagt, so viel weiß ich ja gar nicht. Ja. Zu denen gehöre ich auch. Einzig, was wir beide aufzuweisen haben, ist unser Alter. Ich bin im August 1930 geboren, das heißt ein alter Knabe bin 87 Jahre alt. Wenn man mir das vor 20 Jahren gesagt hätte, du wärst mal 87 Jahre, hätte ich gesagt, du spinnst wohl im Kopf. Ich bin seit 87 Jahren Verler, habe nie einen anderen Wohnsitz gehabt. Hier im Verler Norden, da hinten an der Autobahn, und habe betrieben in der Landwirtschaft. Und ich war der jüngste von 3 Kindern und bin dann 1945 in Gütersloh beim Schiffsgymnasium angefangen. Wie es früher sagte auf Plattdeutsch, es geht nach der höchsten Schule hin. Das war früher, damals war es eine Ausnahme, muss ich heute sagen. Bin mit dem Zug von Verl nach Gütersloh gefahren. Es gab keine andere Möglichkeit. Ich war der Einzige, der nach Gütersloh fuhr. 2 andere Bekannte fuhren nach Bielefeld zum Gymnasium und ich nach Gütersloh. Das war es auch schon, in 1940. Ja, nun habe ich da durchgestochert bis 1950. Nach Abitur 1951 bin ich angefangen zu studieren. Erst in Zürich und dann in Hannover. Habe in Hannover Staatsexamen gemacht. 1956. Jetzt im Januar sind es schon 60 Jahre, dass die Hochschule mich zum Dr. Medved promoviert hat. Ja, und ich bin über 50 Jahre, habe ich hier Tierarztpraxis gemacht. Also das Erste, wo ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern kann, aber meine Eltern haben es immer gesagt, zu Hause in der Küche war eine lange Bank. Da war früher eine Holzbank. Hinterm Tisch. Und dann habe ich da drauf gesessen. Vielleicht war ich 3 oder 4 Jahre alt. Und dann kam ein Besuch. Oh, guck mal, so ein schönes Lötchen, schönes Mädchen. Warum? Weil ich damals Locken, blondes Haar und lange Locken gehabt habe. Kann ich mich aber nicht daran erinnern. Also unsere Kindheit, das kann ich mich wohl, du weißt es auch, daran erinnern, da gab es in Verl, war bekannt, 2 evangelische Familien. Alles andere war katholisch. Im Vergleich zu den Kindern von heute waren wir doch richtig scheu. Was hatten wir für Kontakt? Überhaupt nicht. Bis zu dem Zeitpunkt, als wir in die Volksschule kamen. Wir waren zu Hause. Wir kamen nicht nach Verl. Zur Kirche kamen wir und am Sonntag haben wir zur Christenlehre, nannte man die. Das war eine Pflichtvorstellung. Das tägliche Leben der Kinder von damals, wie wir es waren, kann ja mit dem heutigen überhaupt nicht verglichen werden. Es war ja nichts, es gab doch nichts. Einzig, was es an Unterhaltung gab, da kann ich mich noch dran erinnern, mag vielleicht 1935 gewesen sein, etwa. Wir hatten zu Hause ein Radio, Volksempfänger nannte man den, der stand in der Küche. Mein Onkel, der kam nachmittags, ganz ein bisschen aufgeregt, ich habe gesagt, um 4 Uhr, Herr Körtlich, das war Hitler, hielt die große Kampfrede. Und dann hingen die da am Radio und hörten sich das an, was der damals gesprochen hat. Das war die Unterhaltung. Und es gab doch absolut nichts. Und zu Hause wurde Plattdeutsch gesprochen, Verler Plattdeutsch gesprochen. Hochdeutsch war meine erste Fremdsprache, die ich gelernt habe. Als ich nach Gütersloh zum Gymnasium vorging, ich weiß, kann mich heute noch gut daran erinnern, dass ich in manchen Kleinigkeiten erhebliche Schwierigkeiten hatte. Das Einfachste, was man da sagen kann, mir und mich, heißt im Plattdeutsch beides mi. Das mal zu unterscheiden, das muss man trainieren. Die auf dem Lande, die Amtssprache bei den Leuten, bei den Landwirten, das war Plattdeutsch. Sicher, aber in der Volksschule, das war der Vater von Gerda Schulte, Weber, Bernhard Weber, eine absolute Respektsperson im Unterschied zu heute. Das waren richtige Respektspersonen. Würde heute, wenn ich sagen, Lehrer Weber, so würde ich sagen. Die Lehmkuhlschule an der Bleichestraße. Ein Raum, 8 Klassen gleichzeitig in der Klasse, in der Schule. Die Kleinen da, die 8. Jahre Quinten. Ich bin vielleicht 4 Wochen in Ferl gewesen, weil in Sendin die Schule dicht gemacht wurde. Der Lehrer war eingezogen, Herr Weber, Soldat, ist auch gefallen während des Zweiten Weltkrieges. Und ganz zum Schluss bin ich ein paar Wochen hier in Ferl gewesen. Ich habe nur von meinen Bekannten gehört, etwa gleichaltrig, dass die Lehrer hier in Ferl, wo noch mehrere mit Namen genannt, dass sie ganz schön linientreu gewesen sind. Mm. Und die Sachen von vorn, Sachen, wenn sie überhaupt darüber gesprochen, ach, alter Nazi, ich kann das nicht beurteilen, weil ich keinen Kontakt zu denen gehabt habe. Aber die Namen wurden doch ganz klipp und klar genannt. Als ich in der Güterloh zum Gymnasium fuhr, da gab es ein paar, die waren sehr linientreu und andere lästern auch schon mal. Ich kann mich wohl daran erinnern, dass ich war mal 12 Jahre alt, das war es 1942, muss das gewesen sein. Da kam der Direktor bei uns in die Klasse. Für mich war der Direktor vom Aussehen her, war das Gottvater. Solche Augenbrauen und ein Gesicht stand da vor uns. Heil Hitler. Und da musste die ganze Klasse ganz genau, zack, das, die Antwort geben. Guck da. Wieder einer gewackelt. Nochmal bitte. Ja, ja. Das war nicht richtig ordnungsgemäß gemacht worden. Die Autobahn wurde gebaut. 100 Meter vom Zuhause weg ist die Autobahn gebaut worden. Ich kann mich daran erinnern, als die Autobahn frei war, dass die A2 ist das ja, die frei war, da mussten wir von der Schule nachmittags hin und mussten die erste Autokolonne, die aus dem Westen rüberfuhr, mit Fähnchen begrüßen, so kleine Papier-Hakenkreuzfähnchen, und haben dann an der Autobahn gestanden und haben dann Telefon gemacht. Was machen Kinder, haben Spaß dran, an sowas.
Der Mann, glaube ich, hat Holzbaracken aufgestellt, da haben die drin gewohnt. Weiß ich, wo die alle wegkamen, die Autobahn da gebaut haben.
War es nicht bei gestern?
Ja, genau. Wie ist der richtig, Klaas Brummel?
Klaas Brummel. Das ist so auf der Söhnheide, wenn Söhnheider Straße fährt, etwas weiter rein, ein paar hundert Meter rein. Da in der Ecke, da waren diese Holzhütten.
Das war kein Arbeitsdienst. Die wurden so rangezogen.
Arbeitsdienst, das war fast richtig. Arbeitslose. Die kamen doch, weil wir direkt an dieser Baustelle wohnten, die kamen doch bei uns an und Tasse Kaffee getrunken und sowas daher. Waren nette Leute. Ansonsten weiß ich das auch nicht mehr. Die Mädchen müssen BDM, nennen das, ja?
Ja.
BDM. Mhm. Und die Jungs, Hitlerjugend. Wir mussten einmal die Woche nachmittags zu so einer Zusammenkunft. Da waren ein paar, 2 oder 3 dabei, die hatten schon Uniform an. Das waren vielleicht schon 14 Jahre alt oder was ähnliches. Hier Schnüre. Und es gab auch einige, die nicht so begeistert davon waren. Das waren aber die, die nach Bielefeld oder nach Gütersloh zur Schule fuhren. Da hat er uns mal angedroht, wenn das mit euch nicht wird, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr bald die Schule verlasst. Also könnt ihr wieder nach Ferl kommen. Ist nachher Polizist geworden. Naja, zur Söhnheide sind wir gegangen, das weiß ich noch wohl, mit dieser Gruppe. Die Söhnheide, wo jetzt die Kirche steht und die ganze Ecke, die ganz alles da. Das war ja alles Sand, Krüppel, Kiefern und so weiter und Heide. Da haben wir doch irgendwie so Spiele gemacht, das kann wohl sein. Ein bisschen Sport, glaube ich. Oder etwas vielleicht so marschieren, mehr oder weniger ordentlich oder geordnet marschieren, das kann wohl sein. Aber da kann nichts zu sagen. Das ist mittlerweile so lange her. Ob gern oder nicht gern, das möchte ich gar nicht mal so beurteilen. Wir sind dahingegangen fertig. So kritisch wie heute waren wir nicht. Heute bei allem, was passiert, wird zunächst mal kontra. Die Fahnenweihe, die fand doch hier in Ferl an der Schützenhalle statt. Da war doch in den letzten Tagen ein Bild in der Zeitung. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Bauleitung Westfalen-Nordfelden, 28. Juni 1934. Darauf wird dem Schützenverein auferlegt, dass zu allen Veranstaltungen und allen Versammlungen, die müssen gemeldet werden, Tagesordnung ergeben, und diese Leute wurden hatten dazu immer wieder freien Zutritt. Steht alles drauf. Das war Hügelmeier, Ortspropagandaleiter. Unter anderem war Armedick, so habe ich den Namen dort. Das waren die aktive Parteigenossen. Und wie oft und ob der da gewesen ist, das weiß ich nicht. Es gab ganz wenige oder gar keine Aufzeichnungen. Ich habe über Jahrzehnte mit dem Feller Schützen, der Schützengilde, zu tun gehabt. Ziemlich deutlich zu tun gehabt. Ich war 25 Jahre, war ich Brudermeister von der Schützengilde. Und habe doch irgendwann gedacht, alles das Alte sollte man doch nicht alle wegwerfen. Und die Jugendlichen heute, ob die überhaupt Interesse haben, und bin dabei gewesen über mehrere Jahre und habe alles das, was sortiert. Sie möchten ja wissen, was hier so für Stimmung hier bei den Leuten war. Etwas ähnelte die Situation der DDR-Situation, wie man das vor 30 Jahren gehört hat. Dass in der eigenen Familie die Leute sich geschwätzt haben. Nachbarschaft sowieso, aber auch selbst in der eigenen Familie. Und so hier, alle waren auch nicht echt. Bei uns hier in der Gemeinde, zwei Nachbarn, beide betrieben Landwirtschaft. Der eine war wohl linientreu ausgerichtet und der andere, was der gesagt hat, der andere gemacht hat, das weiß ich nicht. Wurde auch nicht gesagt. Da hat der eine zum anderen gesagt, wenn du nicht mein Nachbar wärst, dann, hier muss ich auf Plattdeutsch sagen, dann schiet ich ihn an, dann kommst du in Gefängnis. So, das war die, wie Nachbarn miteinander gesprochen haben. Dass das hier in Verl, in der Bevölkerung, möchte ich mal sagen, ein Kontra zu den zwei Judenfamilien da war, das glaube ich nicht. Hat man niemals von gehört. Das waren ja zwei. Früher Marshaus auf der Ecke und schräg gegenüber Schmalstraße.
Genau.
Beides war Hope. Familie waren ja bekannt, verwandt miteinander. Durch alle Weltsladen, das war keine Auswahl wie heute. Aber man konnte eine Hose kaufen oder eine Mütze kaufen, und die hatten aber auch eine Lebensmittel zu verkaufen. Das war immer kombiniert. Also bei einem von denen war meine Mutter ein Hope. Die haben aber nicht schlecht über die gesprochen. Irgendwie. Ich meine, die wären ganz normal im Pferd angesehen gewesen. Früher, als die Kinder, wenn die aus der Schule kamen, kamen die ein oder zwei Jahre dort. Das war normal. Und sie war bei Hope. Eine Geschichte hat sie erzählt. Ich habe es schon mal zum Besten gegeben, aber es hört sich nicht so gut an. Aber sie hat es immer erzählt. Es wäre so gewesen bei ihr. Die Art, wie die, ich muss es mal etwas vorsichtig ausdrücken, die Art, wie die Leute sich damals ausgedrückt haben, ist eine Frau bei ihnen in den Laden gekommen, die hatten die Kinder, die Mädchen, die mussten ja auch damit bedienen. In dem Kneipe, wo ich aber bei dem anderen, wollte einen Nachttopf kaufen. Und hat dann gefragt, ja, wie groß soll denn ungefähr sein? Er hat es wohl verschiedene Größen gegeben. Wie groß soll denn ungefähr sein? Da hat die Frau drauf gesagt, ja, so ungefähr vor 3 Meißel. Also 3 Einsätze. Es mag jemand sagen, das ist Quatsch, was ich erzähle. Nein, also bitteschön, jetzt genauso oft öfter erzählt. Das war die Art der Unterhaltung der Leute. Und die kamen doch nur einmal in der Woche, kamen die überhaupt nach Verl.
Sonntags.
Mit der Kutsche kamen die nach Verl. Haben die mitgemacht, Autos gab es ja nicht. Pferde wurden bei Holzmeier hinten in der Scheune. Ja, angebunden, auch in den Stall auch. Würstchen haben wir welche, und hier Beamten, glaube ich, und ja, Schröder. So kamen die Leute hier nach, ins Dorf rein. Nur, und nach der Messe, die Männer gingen dann noch ein Schnäpschen trinken und die Frauen kauften dann ein. Das war das einzige Mal die Woche, dass sie überhaupt nach Verl kamen. Genau, Öffnungszeiten gab es doch gar nicht. Das war normal. Brauchen dies und das noch, da wurde er mitgenommen. Da hat man vorher nie großartig was gemerkt, bis 1938, als er geballert hat. Das weiß ich noch sehr wohl, dass bei nachher Schmalenschwer, der Einrufe, sonntags morgens, die Fenster standen sperrweit offen, ewige Klamotten, die hingen da an den Fenstern rum, ob eine alte Uhr oder was da hing, hatten die gehaust in der Nacht vorher. Die Kristallnacht, weiß ich, wissen wir ja. Und wer das gemacht hat, das waren ja von außerhalb Leute, die hier zugeschlagen haben, muss man ja schon sagen. Die kamen von außerhalb. Und Ferler, die Namen nenne ich aber nicht. Von denen sagte man ganz klipp und klar, der eine, der ist in Paderborn gewesen zum Pfeffern. Die fuhren anderswohin. Ganz bekannte Leute. Ich meine alle, mit gewissem Wohlwollen hat man festgestellt, dass wenn der Krieg, als der Krieg weiterlief, dass so gewisse Leute hier in der Gemeinde, Landwirte, die schon ausersehen waren, bei Kriegsende, bei dem Sieg, dem großen Sieg, da soll alles aufgeteilt werden. Der bekommt diese Abteilung, der bekommt diese Sache. Die Namen waren bekannt. Das waren Landwirte, bei denen ich nachher Praxis gemacht habe. Aber wir haben nie darüber gesprochen, Gottes Willen. Aber ich war bekannt. Aber die sagen, die Geister, die haben sich das nicht mehr rausgehalten. Die waren sehr neutral. Und es wurde am Montag registriert, du warst gestern nicht in der Kirche. Warum das? Aber nicht der Pastor, sondern der Lehrer fragte dann. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater und mein Onkel, dass sie sich unterhalten haben, sie sind angefangen zu scheiden. Der Krieg ist zu Ende, ist ausgebrochen. Was? September 39. Wenn einige Leute während der Zeit bis 1945 linientreu waren. Ob es innerlich waren, das ist eine andere Frage. Ins Nachhinein muss man doch wohl sagen, dass viele von denen, die in der Partei waren, sei es die Beamten hier bei der Gemeinde, die mussten ja, sonst wären sie die Job losgeworden. Das ist nicht wohlwollend, aber das ist wohl Tatsache. Sei es auch Lehrer. Entweder oder, weg. Das kann man ja auch verstehen. Was ein bisschen verwunderlich, für mich verwunderlich war, dass es die, als 1945 die Sache zu Ende war, einige, mittlerweile leben ja schon längst nicht mehr, einige von denen nach relativ kurzer Zeit wieder ganz aktiv wurden in der Politik, hatten sofort die Seiten gewechselt. Vor 25 Jahren dann zum Beispiel sprachen wir vom Wendehals, aber das konnten die. Es gab einige von denen, habe ich mehr Respekt gehabt immer, die gesagt haben, gut, die Zeit ist vorbei, ich war auch mit Sympathisant. Ende, haben sich zurückgezogen, haben nichts mehr aktiv gemacht. Von denen habe ich, aber ich bin es, meiner Meinung nach, mehr Respekt gehabt. Aber andere, ja, wenn ich das nicht mache, wer willst du sonst machen? Ich kann das ja alleine am besten, so ungefähr. Solche gibt es ja heute auch noch. Aber Versorgung mit Lebensmitteln. Also wir hatten für heutige Verhältnisse eine mini kleine Landwirtschaft. Wir hatten Kartoffeln auf dem Acker, Kühe, Hühner. Es passierte nichts. Was Wurstensorte betrifft, wurde einmal im Jahr oder zweimal im Jahr im Herbst und im Frühjahr wurde geschlachtet. Und dann der Gott hatte was zu essen.
schwarz schlachten, das war ganz gefährlich.
Die
Leute mussten das denn nachts machen, wenn sie Kinder hatten. Die Kinder, die quatschen das denn rum. Wir haben Schweine geschlachtet. Da haben sie ja welche weggeholt. Sie sind eingesperrt worden, der schwarz geschlachtet hatte.
Nur
das
weil die.
Der nächste Nachbarn, wenn der das wusste. Das war ganz gefährlich.
Nur weil die Kinder so harmlos waren, haben wir es erzählt. Ohne was dabei zu denken. Und schon ging das los. Ich habe das war 1944, muss das gewesen sein, habe ich, was Selbstversorgung betrifft, einen richtigen Akt gemacht zu Hause. Wir hatten ein wunderschönes Kalb. Meine Mutter hat das immer fest mit guter Milch getränkt. Anders gab es ja nicht, diese Milchpulver gab es ja nicht. Hervorragendes Kalb. Und davon gesprochen, das sollte mal geschlachtet werden. Und mein Vater hat Angst gehabt, auf Teufel komm raus. Nein, auf keinen Fall, das will er nicht. Dann sperren sie mich ein, kommen ins Gefängnis. Und dann musste mein Vater beim Nachbarn, der heiratete, den sogenannten Brautwagen fahren. Mhm. Kutsche, ein Pferd davor, so primitiv ging das dazu. Und fuhr dem Nachbarsohn zur Kirche hin. Der Nachmittag war auf jeden Fall gerettet, da war er nicht da. Da haben meine Mutter, meine Schwester und ich, mein Bruder war ja im Krieg, wir haben gesagt, so, jetzt ist die Zeit, jetzt müssen wir machen. Meine Mutter sagte, Junge, kannst du das an? Sag, Mama, lass mich ran, ich tue es jetzt. Da habe ich das, 14 Jahre alt, im Schweinestall, alten Schweinestall da, getötet, abgezogen, ausgenommen, alles weg und fertig. Und meine Schwester, die musste so alle zwischendurch immer wieder los, nach draußen gucken, ob ein Spion kam. Die wusste ja, wer da unterwegs war und kontrollierte. Mit einmal sagte mit Nachmittag um 4 oder was, der und der kommt. Oh, Jesus nochmal. Meine Mutter aus dem Stall raus, ging ins Haus mit meiner Schwester. Mich haben sie abgeschlossen im Schweinestall, ganz, das hat man jetzt nicht gesagt. Und wir haben mit dem ein bisschen gesprochen, dann ging der wieder. Auf jeden Fall haben sie es fertig gebracht. Eingeweide alles raus, Fell runter, Beine weg. Jetzt kommt der Witz. Die Abfälle mussten doch weg. Muss man vergraben. Hinter der Scheune, Loch gegraben, alles da rein. Aber wir konnten nicht alles rein. Wir kriegen nur noch 3 Beine zusammen. Das vierte Bein war nicht mehr da. Und wir hatten einen Hund. So großen. Lux hieß er. Das sind ja die Storys, die kann man nie vergessen. Der war mit dem einen Bein abgedampft und hat es irgendwo hingeschleppt. Wir haben den ganzen Abend gesucht. Haben wir gesagt, nutz nicht, im Dunkeln kommt keiner mehr. Am nächsten Morgen, sobald es hell wurde, haben das Bein wiedergefunden. Gott sei Dank. Und ja, was habt ihr mit dem Fleisch gemacht? Gefriertruhe gab es ja nicht. Überhaupt vollkommen unbekannt. Was es aber gab, einwecken. Gläser, einkochen. Dann wurde es alles in Stücke geschnitten. Portionweise wurde alles eingeweckt. Was meinen Sie, was wir schönes Fleisch, Kalbfleisch gegessen haben? Nachher, später glaubt das ja keiner, dass das so gewesen ist, aber es war genau so. Es war alles, am nächsten Tag alles verschwunden. Die Sachen wurden eingeweckt. Es kann sein, dass die Gläser sogar mit dem Fleisch sogar hinter dem Gemüse irgendwo versteckt wurden, dass keiner sah. Und die da kontrollierten, das waren ganz bekannte Leute, für uns bekannte Leute. Aber die hätten auch uns genauso gut angeschmiert, wie man sagt, und fertig gemacht.
Ja, ihr hattet nun, wart nun Selbstversorger. Kriegtet ihr denn auch noch Marken?
Ich glaube wohl, aber das war...
Für irgendwelche bestimmte Sachen?
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Ja, zum Beispiel, ein Schwein schlachtete, wir hatten auch, wir fütterten zwei Dann wurde es angerechnet auf die, ja, das, auf die Fleischmarken.
Genau, das wurde angerechnet. Ich fuhr doch nach Gütersloh zur Schule, zur Penne. Und wir hatten doch zu Hause Kühe. Und dann meine Mutter hatte, mein Bruder, meine Tante, die wohnten in Gütersloh. Hat doch nichts. Woher soll es haben? Dann haben die mir eine Plastikflasche, wie sie heute da, gab es ja nicht, nur Glas. Hat die mir eine Flasche Milch zugemacht, Korken drauf, ab in die Schultasche rein und ich donnerte damit nach Gütersloh. Und hab dann, bevor ich zur Schule ging, bei ihr vorbei, bei Onkel Andre vorbei, hab die Flasche Milch abgeliefert. Was meinen Sie wohl, was die glücklich und zufrieden waren, wenn ich da vorbeikam und hab mir eine Flasche Milch gebracht. Immer ist es mir nicht geglückt. Die Hauptstraße nennt man sie heute, die war schon ein bisschen humpelig. Da habe ich mich einmal da bei euch da in der Nähe so richtig mit dem Fahrrad richtig auf die Schnauze gelegt. Punk! Und die Flasche war natürlich kaputt. Drama. Und wer das so erlebt hat und wem es noch im Bewusstsein geblieben ist, dem fällt es auch einfacher, mit gewissen Dingen, die dir zur Zeit noch nicht gerade laufen, doch ein bisschen zufrieden zu sein. Dass nicht alles super perfekt läuft. Wenn mal eine kleine Hacke drin ist, dann muss man doch nicht sofort unter die Decke gehen. Ich habe da auf zwei Bögen steht da das Anschreiben an die in Kriege, da ist eins. Da kam auch von den Schützen, Kameraden, Dankeskärtchen aus dem Krieg. Nach dem Krieg, das weiß ich, gab es zwei Sorten von Männern, die im Krieg waren. Die einen haben Storys erzählt, waren bei jeder Schlacht dabei und die anderen haben gar nichts gesagt. Zwei ganz verschiedene Typen waren das. Ich habe mehr Respekt vor denen gehabt, die nichts gesagt haben. Ich habe mal bei so einer Runde sitzen müssen, aus welchen Gründen auch immer, saßen 5, 6, 7 Leute beieinander, also der Jahrgang, die im Krieg waren. Ich habe nur nachher gedacht, ich verstehe es nicht, dass der Krieg verloren gegangen ist, wenn die deutschen Soldaten alle so tapfer waren wie diese 5, die da sitzen. So haben die geprahlt. Es war hier. Liegt aber in der Art der Menschen. Da macht man mir unterstellen und kann man mir auch ankreien, wie man will. Es gibt Leute, die mache ich leider nicht, nur beim Prahlen sind. Die kennen sie ja auch genug. Aber während des Krieges, was da für Vorkehrungen waren, das muss, glaube ich, so 44 was gewesen sein. Ich weiß noch, in Gütersloh sind wir 2 Tage sicherlich an der, ich sag mal, Herzebrocker Straße gewesen. Von der Ausfallstraße von Gütersloh Richtung Westen. Und haben da Luftschutzbunker ausgebuddelt. Jeweils zu zweit kamen wir dann ran, so einen kleinen Einzelbunker. War so breit. 1,50 Meter und wie viel lang, und dann war das so tief. Da sollte dann im Fall des Falles, sollten dann die Menschen da reinklettern. Gebraucht worden ist ja nie, aber es wurde so gemacht. Voralarm, das war einmal so kurz. Und der richtige Hauptalarm, das war dann dieser Heulton, der auf und ab. Wir hätten uns wahrscheinlich über die Ecke gelegt, aber wir haben keine Vorrichtung gehabt. Dann war ich mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, irgendwo auf der Schönheide, in der Richtung Möbelzentrale, ungefähr da in der Welt. Da hat's aber, da kam die und dann jetzt aber in der Ecke. Und dann über Gütersloh, da fielen dann die Bomben. Und dann ist vom Gymnasium, der Feldstraße, die erste Hälfte wurde Volltreffer, die wurde ganz zerstört. Das war so ein Luftangriff. Hier in Verl ist nur eine Bombe gefallen. Am Sonntagvormittag mal. Bei Vermeer.
So, jemand zu Tode gekommen.
Bitte?
Ja.
Der alte Vermeer ist gestorben.
Ja. Ja, ja.
Die schmissen noch so einfach so wahllos die Bomben.
So,
die
so eine Mal.
Nicht mehr mitnehmen, dann lassen sie die einfach irgendwo fallen. Ist da in der Wiese auch so gewesen. Der ist draußen gewesen, der Mann ist dabei gestorben.
Ich weiß, dass damals sagte, das war eine Luftmine, sagte man, was darunter zu verstehen war, weiß ich auch nicht. Gar Samstagabend war das. Und gar Samstagabend, wir wohnen ja, habe ich gesagt, direkt an der Autobahn, so um 7, 8 Uhr abends. Dann hörte man von, die Eltern sagten, oh, jetzt geht's aber rund. Hörte man vom Westen her, immer lauter. Da waren die Amis, die Panzer, die fuhren auf der Autobahn Richtung Osten, kamen dann bei uns. Vielleicht um 9 Uhr, halb 10, kamen die dann bei uns vorbei und fuhren dann noch weiter. Wir sind im Haus geblieben und haben das Licht ausgemacht. Haben nur gesehen, wir sind von der Haustür bis zur Autobahn, gute 100 Meter. Aber man hörte schon 10 Minuten, Viertelstunde vorher, ganz leise, dieses Brummen von den Panzern. Keiner wusste, was passiert jetzt. Und am Ostervormittag kamen die dann von der Auto runter. Ich glaube, wir haben auch ein Bettlager, was da draußen gehängt, weiß es. Kamen die und wollten, ich weiß, einer wollte Eier haben. Und war noch ganz friedlich und artig. Und was die ganzen, die Fahrzeuge werden ganz ruhig und artig, waren die alle. Und wenn die am ersten Ostertag sind, hier nach Verl reingekommen, haben nichts weiter gemacht. Ostern 45. In Verl, bei den Theologen, war ein Pater Jübkens, ein weißer Vater. Der war aber schon die ganze Zeit hier, Monate oder wie lange, ich weiß nicht, wie lange, wohnte hier beim Pastor. Und der war am Ostermorgen, ach, jetzt weiß ich aber nicht, ist das am ersten Ostertag oder am zweiten gewesen ist. Auf jeden Fall, wir gehen ja einfach zur Kirche. Das gehörte dazu. Ich war auf jeden Fall in der Kirche. Und er stand auf dem Predigtstuhl und hat gepredigt. Und dann während der Zeit, als er dort gepredigt hat, kamen ein paar Panzer durch die Senderstraße gefahren. Das war so laut, dass er natürlich dann nicht mehr sich verständigen konnte. Er ist aufgehört zu sprechen. Und deine Meinung, die er da den ganzen Tag hatte, das wusste man vorher schon. Und als das vorbei war, dass die Panzer weg waren, das ist auch eine Art von Freiheit, die wir jetzt haben. So ungefähr. Und an dem Samstagabend, ich wohnte an der, wenn du von Verl Richtung Friedrichsdorf fährst, vor der Autobahn rechts. Und an der Autobahnbrücke, da waren Männer, die wohnten etwas weiter weg, die kamen mit der Panzerfaust dahin und wollten die Amis in Empfang nehmen, wollten den mit der Panzerfaust den einen vor die Platte hauen. Verler, ganz normale Verler, die noch nicht im Krieg waren, die hier noch. Aber sie waren davon überzeugt. Junge Leute waren wir hier, waren wir Kinder. Das war vielleicht Mittelalter, so ungefähr. So wollten die bis zum allerletzten Moment da was machen. Als diese Rummeln der Panzer an dem Samstagabend dann lauter wurde, immer lauter wurde, da haben eine, weißt du, der Johann, nee, ist Johann, der ist Laupen, der hat seinen Apparat genommen, aber war ab nach Hause, ist immer so, weg, 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 der hat immer mit der Panzer rausgeschossen. Nichts passiert. Wir hatten während des Krieges einen Serben als Helfer. Weshalb der da zugeteilt worden war, weiß ich nicht. Und kurz nach dem Umschwung, nach 45, dann mit einem Mal kam der und sagte, Frau, sagte zu meiner Mutter, Frau, sonst warst du frei und ich war Gefangener. Jetzt bin ich frei und du bist Gefangener. Meine Mutter hat gesagt, ob er irgendwelche Wünsche hätte, was sie ihm geben, machen sollte. Danke, gar nichts, alles in Ordnung. Und ging er wieder. Meine Mutter hat ihm angeboten, was zu essen. Nein, danke. Alles in Ordnung. Ja, zu Hause, wir hatten den Serben und dann in der Zeit lang hatten wir einen Franzosen. Ja, das, die nannte man Kriegsgefangene. Die wurden dann abgestellt und mussten dann arbeiten. Zu der Zeit sind auch einige von diesen Leuten, die bei den Bauern so behandelt worden. Also bei einem weiß ich ganz sicher, die sind nachher, wenn als der Krieg zu Ende war, sind sie ihn haben durchgeschlagen. Mehr als einen. Das war nicht wahllos. Da haben die sich daran erinnert, was während des Krieges, während ihrer Gefangenschaft, denen passiert war, denen zugetragen worden war. Und da haben die dann so, jetzt kommt die Quittung. Haben sie fertig gemacht. Ja. Ziemlich nah an Kriegsende, da zogen bei uns, also die KZs, die wurden alle losgemacht. Da kamen bei uns auf der Autobahn Kolonnen Fußgänger. Ich hieß immer, sind das KZler. Die fuhren, die kamen vom Osten und marschierten Richtung Westen. Und ich weiß wohl, dass ein paar Abende kamen die in der Scheune, wollten die übernachten. Haben die auch gemacht. Und da wollten die noch Kartoffeln haben, wollten was essen. Ich weiß doch ganz sicher noch, Kartoffeln wurden, wo die gekocht worden sind, das weiß ich nicht. Wurden gekocht, Hauptsache die waren gekocht, nur dass sie das Essen bekamen. Und ich, da kann ich mich doch wohl erinnern, da waren ein paar dabei, die waren, wie man so sagt, rotzenfrech. Und die gaben auch an, dass sie hier jetzt im Recht wären. Das KZ haben wir hinter uns, jetzt fängt eine andere Welt an. Waren aber die Ausnahmen. Und die haben auch keinen Schaden weiter angerichtet, nur dass sie übernachtet haben. In der Scheune, irgendwo liegen, lagen die rum. Am nächsten Tag zogen die weiter. Irgendwo Richtung Ruhrgebiet oder was weiß ich. Es wurde immer gesagt, ja, diese jetzt, die kommen alle aus dem KZ, die haben es alle losgelassen. Und das waren ja Judenfrauen, was sagte man, Judenweiber, die wurden da nicht so gut aufgenommen worden, glaube ich nicht, aber auf jeden Fall haben sie sich dann nicht gut benommen, ein Kaunis. Ja, nicht gut. Ich wollte sagen, das muss aufteilen zwischen dem Wirtschaftlichen und dem Gesellschaftlichen. Das Wirtschaftliche, das geht 1948, als die Währung kam. Dann ging es wieder los. Vorher wurde geschummelt und geschachert. Und die gewisse Dinge wurden, sei es Lebensmittel, für Unsummen an Geld wurden die verkauft. Von einer Bauersfrau erzählte man nachher, die Leute haben darüber gelacht, haben mir Spaß dran gehabt. Die soll mit einer großen Kanne Geld jedoch vergelaufen sein und 1948 und keiner wollte es mehr haben. Hatte was Unsummen an Geld immer mal ab in die Tonne. Und dann kam der Rums, die Währungsreform und die Sache war nichts mehr wert. Mhm. Die Trauer war wohl dann sehr, sehr groß. Ich habe meinen Kindern schon öfter gesagt, ich verstehe es nicht, dass ich überhaupt groß geworden bin und alt geworden bin, ohne die Vorzüge, die ihr alle habt. Da kommt Schweigen. Ein Sommer fuhr der Zug der Pengel Anton um 6:03. Und mit dem Zug musste ich fahren, weil ich sonst nicht in die Schule kam. Und nachmittags vorher um 6 Uhr, die Sonne stand noch so hoch, hat meine Mutter mich reingeholt und gesagt, Junge, du musst ins Bett, du musst morgen früh wieder um 5 Uhr aufstehen. Unvorstellbar heute. Musste dann mit dem Fahrrad von da hinten, 3 Kilometer mit dem Fahrrad nach hier fahren und dann in Pengel Anton. Und der Bahnsteig, der war voll von Männern. Alle, die in Gütersloh bei Miele, Rohnstort und so weiter arbeiteten. Und die konnten sich auch nicht unterhalten. Die hatten auch kein Laptop, kein Smartphone. Es gab auch keine 6 oder 8 oder 10 verschiedene Illustrierte. Ja, ja. Ich habe gar nicht gedacht, dass wir uns so intensiv unterhalten haben. Unterhalten würden. Ich danke schön.
Gerne.
Ja, vielen Dank auch, ne? Mhm. Für die Gesprächsbereitschaft.